Ihr Lieben, ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zu dem ersten Buch der Könige, Kapitel 18. Erster Könige, Kapitel 18. Wir machen weiter mit unserer Serie über das Leben des Propheten Elia. Und so sind wir angelangt in Erster Könige, Kapitel 18. Ich lese uns die Verse 41 bis 46. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und Elia sagte zu Ahab, geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch von Rauschen des Regens. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, so siebenmal. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Amen. Amen. Lasst uns beten. Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern dir allein gebührt alle Ehre. Und nun hilf, dass wir keine Räuberhöhle sind, die dir die Ehre raubt, sondern dass, wie dein Wort sagt, wir ein Haus des Gebets sind. Dass wir alle dich anbeten, dich anrufen und dich preisen, denn du bist es wert, dass man dich ehrt. Und so, Herr, segne uns jetzt durch dein Wort und führe uns in tiefe Anbetung. Gepriesen sei dein Name. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Der Prophet Elia ist für verschiedene Dinge bekannt. Zum Beispiel ist in der Heiligen Schrift die Rede von dem Geist und der Kraft des Elias. In diesem Geist, sagt die Bibel, wirkte Johannes der Täufer. Nun, was bewirkt dieser Geist? Er bewirkt, dass viele sich in Israel bekehren. Elia ist also bekannt dafür, dass der Herr ihn gebraucht hat, um viele Menschen zu bekehren. Das durften wir am letzten Sonntag sehen, wie Gottes Geist durch Elia wirkte und wir sahen, dass viele sich vom Volke Israel bekehrten, weg von Baal, den Götzen, hin zu dem lebendigen Gott, wie sie sich konsequent, rigoros von Baal und von den Dienern des Baals trennten. Und ich hoffe, dieses Zeugnis, diese Verkündigung, dieses Erlebnis, von dem wir gehört haben, das hat auch dich bewegt. Und ich hoffe, dass dieser Geist und die Kraft des Elias auch auf dein Herz Auswirkung hat und du nicht hingst auf zwei Seiten, sondern dich abwendest von aller Sünde in deinem Leben und den Herrn liebst und ihn dienst von ganzem Herzen. Ja, dass der Herr deine ungeteilte Hingabe hat, denn er ist es wert. Er ist der einzig wahre, lebendige Gott. Aber Elia ist nicht nur bekannt für seinen Dienst als Bekehrer. Er ist auch bekannt für seinen Dienst als Beter. Der Jakobus nimmt im Neuen Testament Bezug auf Elia, und zwar um seine Leser zu ermutigen, doch wirksam zu beten. In Jakobus Kapitel 5 finden wir folgende Worte ab Vers 16. Da heißt es, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Elia wird hier also als Vorbild für das Gebet genannt. Sein Gebet hatte große Wirkung, gewaltige Dinge geschahen. Er betete und der Himmel wurde verschlossen, es regnete nicht 3,5 Jahre. Er betete wieder und es regnete und die Erde gab wieder ihre Frucht. Das Neue Testament zeigt uns Elia als Vorbild, von dem wir lernen können, was es bedeutet zu beten. Und genau das wollen wir heute Abend miteinander tun. Lasst uns lernen von Elia, was es bedeutet zu beten. Ich habe 7 Lektionen aus diesem Text ausgewählt, die wir uns vor Augen führen wollen, dass du und dass ich, dass wir lernen zu beten, wie es dem Herrn gefällt. Lektion Nummer 1. Elia lebte in der Welt des Unsichtbaren, oder lasst mich das anders ausdrücken, in der Welt des Glaubens. Vers 41. Und Elia sagte zu Ahab: Geh hinauf, iss und trink, denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Nachdem das Volk sich nun wieder zum Herrn bekehrt hat, hebt der Herr diesen Fluch der Dürre auf, der 3,5 Jahre währte. Und also sagt Elia nun zum König Ahab: Geh hinauf, iss und trink. Die Zeit der Hungersnot, der Dürre ist nun vorbei. Du musst auch nichts tun. Schau jetzt zu, iss und trink. Jetzt kommt der Regen. Elia sagt: Denn da ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Was sagt Elia da? Also wenn der König Ahab sich jetzt umschaut, dann sieht er überhaupt nichts. Da war nichts. Da war nur das, was es jetzt in den 3,5 Jahren gab. Absolute Trockenheit. Es hat sich überhaupt nichts verändert. Es ist nach wie vor wolkenlos, blauer, klarer Himmel. Kein einziger Tropfen fällt vom Himmel, nicht ein einziger. Aber Elia hört was. Er vernimmt das Geräusch von Rauschen des Regens, das heißt heftiger Regen. Aber weit und breit, wo man sich auch umschaut, keine Wolken, kein Regen, kein Tropfen. Elia hört also etwas, was hier gar nicht da ist. Ist dir das aufgefallen? Hier nun ist die Grundlage vom wahren Gebet. Gebet ist allein für solche Menschen, die im Bewusstsein der unsichtbaren Welt leben. Sie nehmen Dinge wahr, wie es sei es Wirklichkeit, als könnten sie es hören, anfassen, sehen oder schmecken. Dinge, die aber nicht wahrnehmbar sind, die unsichtbar sind. Das ist, was wahrer Glaube bedeutet. Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, der bekannte Prediger, hat recht, wenn er sagte: Die Erwählten Gottes haben einen heiligen Instinkt. Sie können Dinge wahrnehmen, die die Welt nicht kennt. König Ahab sieht überhaupt nichts. Er erkennt nur das, was er sieht. Er isst und trinkt das, was er nun mal vor Augen hat, und das war's. Menschen aber, die wahrhaftig beten, die tun dies, weil sie noch mehr haben als die natürlichen Sinne, als die natürliche Wahrnehmung. Was meine ich damit? Nun, solche Menschen, die wirklich beten, wie Elia, sie leben in der Welt des Glaubens. Elia rechnet fest damit, dass jetzt etwas passiert, was man noch nicht sieht. Er ist überzeugt, dass es gleich heftig regnen wird, sodass er es jetzt schon wahrnimmt, als sei es da. Das ist Glaube. Im Hebräerbrief wird Glaube definiert. Hör mal hin, Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Da heißt es: Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hast du gehört? Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, so als ob es jetzt schon Wirklichkeit ist. Man glaubt, man ist völlig überzeugt von unsichtbaren Dingen. Und so kann Elia im Glauben völlig überzeugt etwas wahrnehmen, was für die normalen Sinne nicht wahrnehmbar ist. Und jetzt verstehe mich bitte nicht falsch. Ich spreche hier nicht von Mystik. Es geht nicht darum, dass du irgendwelche Stimmen hören sollst, irgendwelche Dinge sehen sollst, die du mit deinen normalen Wahrnehmungsfähigkeiten nicht wahrnehmen könntest. Warum kann Elia denn mit seinen Glaubensohren so gewiss das Rauschen des Regens hören, als sei es schon Wirklichkeit? Woher diese Gewissheit? Zunächst einmal deshalb, weil Gottes Wort es gesagt hat. Wir können uns jetzt viele Stellen anschauen. Ich will euch ein Beispiel geben. In 1. Könige, Kapitel 8, da betet der König Salomo. Und da heißt es ab Vers 35: Bleibt der Himmel verschlossen, sodass es keinen Regen gibt, weil sie gegen dich gesündigt haben. Und sie beten zu dieser Stätte hin und preisen deinen Namen und kehren von ihren Sünden um, weil du sie demütigst. Dann höre es vom Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte, deines Volkes Israel. Denn du zeigst ihnen den guten Weg, auf den sie gehen sollen, und gib Regen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbteil gegeben hast. Die Heilige Schrift lehrt an vielen Stellen, dass wenn das Volk sich wieder bekehrt, dann wird der Regen kommen, das verspricht der Herr. Also hört Elia in dem Wissen der Verheißung Gottes schon mit seinem Glaubensgehör das Rauschen. Er ist völlig überzeugt davon, der Herr wird tun, was er gesagt hat. Und der Elia als Prophet des Herrn hat einen Vorteil, den wir so nicht genießen. Als Prophet erhält er hier sogar eine Sonderoffenbarung des Herrn. Wir lesen in 1. Könige Kapitel 18, da kommt ja das Wort des Herrn zum Elia. Und da heißt es, es vergingen viele Tage, da geschah das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr der Dürre, geh hin, zeige dich Ahab, ich will Regen geben auf den Erdboden. Warum also hat Elia diese Zuversicht auf diese unsichtbare Realität, die noch gar nicht da ist, einfach weil er ein Gefühl hat, so wie irgendeiner von meinen Verwandten mal sagte, irgendwie mein Bein kribbelt, ich glaube es regnet. Geht es darum? Nein, im Glauben spricht er das. Er ist völlig überzeugt von einer unsichtbaren Realität. Er nimmt es so wahr, als wäre der Regen schon da. Und ihr Lieben, das zeichnet den wahren Glauben aus seit Anbeginn der Zeit. Von Anfang an. Wir lesen zum Beispiel über Noah in Hebräer Kapitel 11. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfing, über das, was noch nicht zu sehen war, und von Furcht bewegt, baute er eine Arche zur Rettung seines Hauses. Also da war keine Flut. Aber er fürchtete sich schon sehr, so sehr vor der Flut, als wäre sie vor seinen Augen da. Warum? Weil er ein Wort des Herrn empfangen hat. Er hört die göttliche Weisung, er glaubt, obwohl er es nicht sieht. Der Hebräerbriefschreiber fährt vor mit zahlreichen Beispielen. In Hebräer Kapitel 11, Vers 27 ist die Rede von Mose. Da heißt es, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus. Warum? Als sehe er den Unsichtbaren. Als könnte er tatsächlich den unsichtbaren Gott sehen. Deshalb geht er diesen Weg des Glaubens und er harrt aus. Glauben heißt, so zu leben, als sehe man den Unsichtbaren, so sein Wort zu vertrauen, als sei es Wirklichkeit vor Augen. Elia hört das Rauschen, obwohl es noch gar nicht da ist. Gläubige leben im Vertrauen auf Gottes Wort, obwohl sie es nicht sehen. Das Opfer Jesu Christi am Kreuz, hast du es jemals gesehen mit deinen Augen? Die Vergebung der Sünden, konntest du das schmecken? Die Innewohnung des Heiligen Geistes, kannst du das fühlen? Den Himmel, die Hölle, ich könnte vieles aufzählen. Ist es wahrnehmbar für deine Sinne? Es ist allesamt unsichtbar vor unseren Augen. Und dennoch bist du davon überführt und überzeugt, als sei es für dich eine Realität, eine Wirklichkeit, die wahrnehmbar wäre mit deinen Sinnen. Am nächsten Sonntagmorgen, so der Herr will ich predigen über diesen Vers. In 1. Petrus Kapitel 1, da heißt es, Jesus Christus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlicher Freude jubelt. Das ist nicht die Wahrnehmung eines natürlichen Menschen. Christen leben schon jetzt so, als hörten sie mit ihren Augen die letzte Posaune zur Wiederkunft Jesu Christi zum jüngsten Gericht. Sie leben schon jetzt so, als könnten sie das Rauschen und Krachen der Blitze, des Donners und des Feuers hören, dass der Herr wiederkommt zu seinem letzten Gericht. Es ist eine Realität für uns. Wir hören es. Verstehst du mich? Der große Unterschied zwischen wahren Christen und den übrigen Menschen ist, dass sie in Gewissheit leben, was die unsichtbare Welt anbelangt. Durch Gottes Wort. Es ist so real für uns. Es überführt uns so sehr, als könnten wir es hören, als könnten wir es fühlen und schmecken und betasten. Es ist real und wirklich für uns. Bevor du überhaupt auf die Idee kommen kannst, wirksam zu beten, musst du in diese Glaubenswelt eingetreten sein. Du musst diese geistliche, übernatürliche Wahrnehmungskraft besitzen, die nur Kinder Gottes haben. Diesen heiligen Instinkt. Und noch einmal, damit meine ich nichts Mystisches, sondern die von Gott geschenkte Befähigung, Gottes Wort völlig überzeugt zu glauben, obwohl man nichts sieht. Sagt Jesus nicht in Johannes Kapitel 20, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind die, die nicht gesehen haben und doch glauben. Bist du in diesem Glauben, in diesem Vertrauen, in diesem Überführtsein von Dingen, die du nicht siehst, sondern einfach das, was hier geschrieben steht in Gottes Wort, stehst du in diesem Glauben? Kannst du sagen, wie Paulus in 2. Korinther 5, Vers 7, wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen? Ahab, der König Ahab, kennt diese Glaubensgewissheit nicht. Er kennt nur diese Welt. Er hört nichts. Er kennt nur sein Essen und sein Trinken und morgen ist er tot. Wie ist es mit dir? Stehst du wirklich im Glauben? Bist du überzeugt von den Dingen in Gottes Wort? Ist das eine Realität für dich? Oder geht die Predigt auch heute Abend hier rein und dort raus? Aber sie ergreift dich nicht. Sie überführt dich nicht. Sie betrifft dich nicht. Weißt du was, wenn du diesen Glauben nicht hast, was Gottes Wort dann über dich sagt? In Hebräer Kapitel 11, Vers 6 heißt es, hör mal genau zu. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, hör genau zu, unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, mit anderen Worten, wer zu Gott betet, der muss glauben, dass er ist, dass er existiert, obwohl du ihn nie gesehen hast. Und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, den Herrn zu gefallen. Glaubst du? Lebst du in dieser Realität? Das ist die Grundlage für Gebet. Du musst diese übernatürliche Befähigung von Gott haben, eine Gewissheit zu erlangen in Bezug auf den unsichtbaren Gott und die Dinge, die er dich lehrt in seiner heiligen Schrift. Sonst ist all dein Beten absolut sinnlos. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen ein Belohner sein wird, die ihn suchen. Das war Lektion Nummer 1. Lektion Nummer 2. Elia betet konzentriert auf den unsichtbaren Gott und sucht darum die Abgeschiedenheit. Vers 42. Da ging Ahab hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Elia sondert sich hier ab. Er geht auf den Berg, auf den Gipfel des Berges Karmel, in die Einsamkeit, um den Unsichtbaren zu begegnen. Dort, wo niemand ist, glaubt er doch, dass er nicht alleine ist, sondern dass der unsichtbare Gott da ist, ihm zu begegnen. Das ganze Volk wird ihm nach dieser Aktion mit dem Feuer vom Himmel, was wir gelesen haben, die Verse zuvor, wird das ganze Volk ihm gefeiert haben. Viele werden tausende Fragen an ihn stellen wollen. Aber Elia, geht es nicht einfach um die Menschen? Er entfernt sich von den Augen des Volkes und er geht weg von aller Ablenkung, von allen Geräuschen, von allem Gerede. Er hätte sicher jetzt auch Essen und Trinken vertragen können nach so einem Tag, doch er weiß, was er nötiger hat. Etwas, was man nicht sehen kann. Er sucht den unsichtbaren Gott. Er konzentriert sich völlig auf den Herrn und schaut seine Haltung, seine Gebetshaltung. Er beugt sich zur Erde und legt sein Gesicht zwischen seine Knie. Wenn du das mal versuchst, zu Hause nachzumachen, wirst du merken, du siehst nichts, nur den Boden. Elia rechnet also nicht damit, dass er jetzt hier den Herrn erblickt. Diese Begegnung, die er hier hat, ist nicht irdisch. Er überschreitet die sichtbare Welt. Er begegnet nun den unsichtbaren Gott. Elia möchte für Regen beten, aber er selbst schaut gar nicht danach. Er betet nun zunächst für den Unsichtbaren, für etwas, was noch nicht sichtbar ist. Der Herr Jesus Christus lehrte dich, dass wenn du beten sollst, dass du in das Verborgene gehen sollst. In Matthäus Kapitel 6, Vers 6 sagt Jesus, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Also geh in deine Kammer, das heißt in deinen privatesten Raum, in dein innerstes Gemach, wo dich keiner sieht, wo du abschließen kannst, wo keiner dich überrascht. Suche die Abgeschiedenheit, wo dich kein Mensch sieht. Denn es geht beim Gebet nicht darum, dass du von Menschen gesehen wirst. Es geht darum, dass der unsichtbare Gott dich sieht und dass du ihm begegnest. Darum ziehe dich zurück. Suche die Stille der Abgeschiedenheit. Und wenn du völlig ungestört bist, suche den unsichtbaren Gott mit deiner ganzen Konzentration, ohne Ablenkung, ohne Unterbrechung. Das unterscheidet Heuchler von wahren Betern, denn wahre Beter beten ja nur, wenn sie dabei gesehen werden. Aber die, die wirklich an einen unsichtbaren Gott glauben, die suchen diesen auch im Verborgenen, wo keiner sie sieht, wo sie niemanden beeindrucken können, wo sie in die Einsamkeit gehen und doch völlig davon überzeugt sind, dass sie nicht einsam sind, weil sie ihrem Gott begegnen. Wie ist das bei dir? Ich kann nicht ins Verborgene schauen. Ich weiß nicht, was du in deinem Privaten hier wenden hast. Ist das so? Hand aufs Herz? Ziehst du dich zurück, dem unsichtbaren Gott zu begegnen? Betest du? Nicht, weil dir irgendjemand gesagt hat, du sollst beten, weil man das irgendwie so macht, sondern weil du glaubst, dass der Unsichtbare im Verborgenen ist und dich hört, dir begegnet? Ist das deine Gewohnheit? Die meisten tun das nicht in ihrem Privaten, weil sie nicht glauben, dass Gott wirklich da ist. Weil sie nicht wirklich glauben, dass Gott ein Belohner ist für alle, die ihn suchen. Glaube ist, dennoch völlig überzeugt zu sein, dass der Herr an einem einsamen Ort, wo dich kein Mensch sieht, dass du hier vertrauten Umgang mit ihm hast. Suche den Herrn im Verborgenen. Lektion Nummer 3. Elia betet in größter Demut. Vers 42, noch einmal. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Lass uns weiter nachdenken über diese Gebetshaltung Elias. Seine Haltung zeigt doch vor allem eines. Er demütigt sich. Er erniedrigt sich. Weißt du, wenn du dich aufmachst, den unsichtbaren Gott zu begegnen im Verborgenen, dann mach dir bewusst, dass, obwohl er unsichtbar ist, das noch lange nicht bedeutet, du könntest ihn irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Du sagst vielleicht, oh, wenn ich doch nur seinen Thron, seine Herrlichkeit und seine Majestät erblicken könnte mit meinen Augen, dann, ja dann, würde ich mich auch tief in den Staub beugen und mich demütigen vor ihm. Elia braucht nicht sehen. Für Elia ist dieser heilige, herrliche Gott so real, als sähe er ihn. Ihm ist klar, dass er jetzt dem allmächtigen Herrn der Herrscharen begegnet. Jahwe, den einzig wahren, allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Elia kennt diesen Gott. Er muss nicht sehen. Er weiß, dass dieser unsichtbare Gott unsagbar heilig und herrlich ist. Und Elia weiß auch, wer er selbst ist. Dass er selbst nur Erde und Staub ist. Ja, wenn du betest, dann in der rechten Grundhaltung, mit der rechten Einstellung und diese äußerliche Körperhaltung, diese Körpersprache kann das auch zum Ausdruck bringen. Er beugt sich zur Erde, er legt sein Angesicht zwischen die Knie. Ja, wie Abraham, als er zu Gott sprach, er sagte in 1. Mose, Kapitel 18, siehe, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Abraham hat verstanden, wer er ist. Ich glaube, Elia hat verstanden, wer er ist. Wenn du verstanden hast, wer du bist und wer Gott ist, dann wirst du dich demütigen, wenn du vor sein Angesicht kommst. In tiefster Beugung und Ehrerbietung. Elia hat doch gerade den größten Sieg errungen über die Baalspriester. Und doch brüstet er sich nicht, erhebt sich nicht, er lässt sich nicht feiern, vielmehr erniedrigt er sich, er demütigt sich vor seinem Gott. Und so eine Gebetshaltung einzunehmen, hilft dir, bevor du deinen Mund öffnest, dir klar zu sein, wer dieser allmächtige Gott ist und wer du bist. In 1. Petrus Kapitel 5 sagt der Apostel Petrus, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Ja, betet zum Herrn, werft alle eure Sorgen auf ihn, alle eure Anliegen, die ihr habt. Er ist besorgt um euch wie ein liebevoller Vater, aber tut all dies, indem ihr euch demütigt und erniedrigt unter die mächtige Hand eures Gottes. Betet demütig. Welche Stellung nimmst du eigentlich ein vor dem allmächtigen Gott, wenn du betest? Betest du wirklich demütig? Erniedrigst du dich unter die mächtige Hand Gottes? Die Schrift sagt mehrfach, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Lektion Nummer 4. Elia betet erwartungsvoll, in glaubensvoller Zuversicht. Vers 43. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Elia konzentriert sich auf das Unsichtbare, er betet aber dafür, dass tatsächlich im Sichtbaren etwas passiert. Er tut all dies im Vertrauen, er betet im Vertrauen darauf, dass der Herr konkret in der sichtbaren Realität in dieser Welt sein Gebet erhört. Elia sagt seinem Diener, geh hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Elia ist eben nicht so, dass er einfach betet und dann keine Erhörung erwartet. Ja, so, dass er nicht damit rechnen würde, dass etwas passiert. Ganz im Gegenteil, er rechnet fest damit. Er betet erwartungsvoll. Er schickt seinen Diener los, weil er tatsächlich davon ausgeht, dass dieser Diener bald sehen wird, wie der Regen nun gesandt wird. Sag mir, wenn du betest, glaubst du wirklich, dass Gott antwortet? Dass er tatsächlich handelt und etwas tut? So oft passiert das. Wir beten, aber wir rechnen eigentlich gar nicht damit, dass etwas passiert. Denn sonst würden wir Ausschau halten. Oder? Das wohl bekannteste Beispiel in der Heiligen Schrift für Gebet, ohne damit zu rechnen, dass der Herr darauf antwortet, finden wir in dieser heiligen Gemeinde Jerusalem in Apostelgeschichte 12. Petrus wurde gefangen genommen, ist im Gefängnis, die Gemeinde versammelt sich zu einer Gebetsversammlung. Sie flehen und beten und tatsächlich, ein Engel wird gesandt, Petrus wird befreit, er macht sich auf zum Haus der Gebetsversammlung, er klopft an, eine Magd öffnet ihn, sie ist so überrascht, dass sie ihn draußen stehen lässt, läuft zu den Brüdern und sagt, Brüder, Petrus ist frei. Und was sagen die Brüder zu ihr? Die gerade gebetet haben dafür, dass Petrus freikommt. Du bist doch von Sinn. Du irrst dich. Das kann gar nicht sein. Sie versammeln sich zum Gebet. Erwarten aber nicht, dass Gott tatsächlich Petrus in diesem Moment befreit. Du lachst darüber? Wie oft kommt das in deinem Leben vor? Dass deine Gebetserhörung sozusagen vor der Tür steht? Du hältst gar keine Ausschau. Du rechnest überhaupt nicht damit, dass der Herr tatsächlich auf deine Gebete hört. Wie ist das bei dir? Erwartest du, dass der Herr dir antwortet? Jakobus sagt, im ersten Kapitel des Jakobusbriefes, wenn aber jemand von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und jetzt hör mal, wie du bitten sollst. Er bitte aber im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt wird, hin und her getrieben. Denn jener Mensch denke nicht, jener zweifelnde Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann und unbeständig in all seinen Wegen. Ein Zweifler lehrt Gottes Wort, wird nicht empfangen. Er muss rechnen, er muss darauf vertrauen, dass der Herr seine Gebete erhört. Es heißt in 1. Timotheus Kapitel 2, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, und zwar ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegungen. Beten ohne zweifelnde Überlegungen. Im Vertrauen, mit der Erwartung, mit der Zuversicht darauf, dass der Herr das Gebet hören wird. Elia schickt seinen Diener aus, weil er tatsächlich damit rechnet, etwas zu hören. Sagt Jesus nicht in Markus Kapitel 11, Vers 24, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch bitten werdet, beten und bitten werdet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ich empfehle euch einmal zu Hause die Biografie von diesem Mann Gottes, Georg Müller, zu lesen, der Waisenvater. Ich glaube, eine aktuelle Ausgabe heißt sogar, als sehe er den Unsichtbaren. Und hier liest du, wie Georg Müller betete für unglaubliche Dinge, wie er aber damit rechnete, dass er erhört wird, und er führte peinlich genau Tagebuch darüber, und Tag für Tag wurde er nicht enttäuscht. Erwartest du, dass der Herr dein Gebet erhört? Das heißt aber noch lange nicht, dass das kein Kampf bedeutet und dass dein Glaube nicht auf die Probe gestellt wird. Nein, Glaube im Gebet wird nicht selten auf die Probe gestellt, und so auch bei Elia, und das ist die fünfte Lektion. Elia betet mit Ausdauer, er betet mit Ausharren, das heißt mit Glaubensgeduld, Vers 43. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Und er sagte, geh wieder hin, so siebenmal. Der Herr hätte Elia beim ersten Mal erhören können, so wie er es bei dem Feuer tat, das vom Himmel kam, einige Verse zuvor. Oder erinnert euch noch, als Elia betete für den verstorbenen Jungen, einige Verse zuvor, und Elia musste dreimal beten, bevor der Herr ihn erhörte. Der Herr mutet seine Propheten mehr und mehr zu. Hier nun siebenmal, die Zahl der Vollkommenheit. Wie wird es Elia wohl dabei ergangen sein, als er den Diener aussendet, er Ausschau halten soll, und jedes Mal kommt der Diener zurück mit der Nachricht, kein Regen in Sicht. Es ist nichts da. Er hört es einmal, nichts. Noch einmal und noch einmal und so weiter. Und letztlich siebenmal muss er hören, nichts, nichts. So manches Mal lässt der Herr seine Kinder in dieser Spannung. Sie beten und beten, doch da ist nichts. Wie ging es Elia damit? Nun, wir wissen zumindest, er gab nicht auf. Er betet ernstlich. Es war ihm ein Anliegen. Er hört nicht auf, obwohl er nicht sieht. Das heißt, er betet weiter im Glauben. Er sendet seine Diener immer wieder. Wer beten will, braucht Glaubensgeduld. Wie ist das bei dir? Wenn du vielleicht schon lange für eine Sache betest und immer wieder kommt die Nachricht, nichts. Immer wieder hoffst du vielleicht auf Erhörung, aber die Nachricht lautet, nichts, keine Erhörung. Was tust du dann? Gibst du auf? Verschiedene Male hat uns der Herr gelehrt, zum Beispiel in Lukas Kapitel 11 oder 18, dass seine Jünger alle Zeit beten sollen, ohne aufzugeben, ohne zu ermatten und müde zu werden. Kannst du das überhaupt? Ausharren im Gebet, dranbleiben? Josua zum Beispiel erlebte eine bittere Niederlage im Kampf. Und dann heißt es in Josua 7, und Josua zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend. Hast du schon einmal viele Stunden gebetet, weil du den Herrn gesucht hast? Von Hannah, die unfruchtbar war, die sich ein Kind wünschte, heißt es in 1. Samuel Kapitel 1, sie betete lange vor dem Herrn. Kennst du das? Lange zu beten, auszuharren im Gebet, weil dir eine Sache so wichtig ist, dass du den Herrn nicht lässt, es sei denn, er segnet dich, er erhört dein Gebet. Kennst du das? Haben wir nicht gelesen in Kolosser Kapitel 4 heute in der Schriftlesung von Epaphras, der alle Zeit dringend in seinen Gebeten für die Kolosser? Lerne von diesen Männern und Frauen Gottes, lerne von Elia, auszuharren, dran zu bleiben. Vielleicht geht es über Jahre hinweg. Manche von euch beten für ihre ungläubigen Ehepartner und Familienmitglieder und so weiter. Und immer Tag für Tag hört ihr, da ist nichts. Aber bleibt doch dran. Besucht doch das Angesicht des Herrn. Er mag deine Gebete erhören. Vielleicht liegt das Problem aber auch darin, dass du seine Gebetserhörungen übersiehst. Und das führt mich zu der sechsten Lektion. Elia erfreut sich an einer zunächst scheinbar kleinen Gebetserhörung. Vers 44. Und es geschah beim siebten Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes, steigt aus dem Meer herauf. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne an und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind. Und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Elia blieb dran im Gebet. Er wurde nicht enttäuscht. Er betete, obwohl er zuerst nichts sah. Und plötzlich erspähte der Diener in der Ferne eine Wolke am Himmel. Allerdings eine so kleine Wolke, so klein wie die Hand eines Mannes. Für eine Regenwolke doch äußerst mickrig. Ziemlich winzig, viel zu klein, um überhaupt Regen zu bringen über das Land. Aber Elia sprach er nicht im Glauben von Rauschen und heftigem Regen? Ja, und jetzt steigt diese Mini-Wolke vom Meer auf. Was soll man damit anfangen? Für Elia, seht ihr, für Elia ist es genug. Er weiß, der Herr hat nun angefangen, mein Gebet zu erhören. Jetzt geht es los. Er sendet und spricht im Glauben. Geh zu Ahab, sag ihm, jetzt geht es los. Spanne an, fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Das heißt, Ahab, mach dich bereit, sonst überkommt dich der heftige Regen. Es wird kein Nieseln sein, es wird so ein starker Regen sein, dass du aufgehalten wirst bei deiner Reise. Wieder spricht Elia im Glauben. Und Ahab schaut sich wahrscheinlich noch einmal um. Und er wird wahrscheinlich diese kleine Wolke übersehen haben. Aber Elia hört von diesem kleinen Anzeichen, von dieser kleinen Wolke, und er weiß, der Herr erhört mein Gebet. Elia unterschätzt dieses kleine Anzeichen nicht. Er sieht im Glauben, was der Herr tun wird. Elia unterschätzt die scheinbar kleine Antwort des Herrn nicht. Er erachtet das Kleine nicht gering. Er schenkt der kleinen Wolke große Beachtung. Und dieser Mann des Glaubens wird nicht enttäuscht. Denn aus dieser kleinen Wolke wird Gewaltiges. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind. Und es kam ein starker Regen. Vielleicht betete Elia weiter, als der Diener dann zu Ahab ging. Vielleicht hat er den Herrn schon gedankt. Klar ist, Elia verstand, dass diese kleine Wolke nur der Vorläufer ist von einem heftigen Unwetter, das nun kommt. Wie ist das bei dir? Der Herr antwortet auf dein Gebet nicht immer so, dass da gleich schwarzer Himmel ist und gewaltige Wolken und Wind und starker Regen, sondern er antwortet zunächst oftmals so, dass da nichts ist als eine kleine Wolke. Meine Frage ist, schenkst du den scheinbar geringen Gebetserhörungen Aufmerksamkeit und Beachtung? Georg Müller, den ich zuvor erwähnt habe, der wollte dieses Waisenhaus gründen und wollte Geld dafür sozusagen nehmen und vertraute auf die Versorgung des Herrn. Und er betete an einem Dezembertag, Herr, schenke doch, dass 1.000 Pfund gespendet werden für die armen Waisenkinder. 2 Tage wartet er. Und das Erste, was reinkommt, ist 1 Schilling für das Waisenhaus. 1 Schilling. Aber Georg Müller sagte nicht, ja, was ist das schon? Was soll ich damit anfangen? Er notierte es in sein Tagebuch. 1 Schilling. Was ist es im Vergleich zu 1.000 Pfund? Nein, er verachtete den Anfang der kleinen Dinge nicht. Ein anderer Kontext in der Heiligen Schrift. Aber in Sacharja Kapitel 4, Vers 10 heißt es, wer hat den Tag der kleinen Dinge verachtet? Manchmal machen wir den Fehler, dass wir übersehen, wo der Herr uns erhört hat, wo der Herr begonnen hat, uns zu erhören. Der Herr antwortet zunächst oft unscheinbar. Oft beginnt er mit kleinen Dingen. Wir könnten jetzt zahlreiche Dinge aufzählen. Als ich einmal in Österreich unterwegs war mit einem Freund, den eine große Wiese gehört, so liefen wir durchs Gras und ich schaute, als wir durchs Gras gingen und sah überall Grashüpfer, überall sprangen diese Dinger hin und her und ich sagte zu meinem Freund, schau mal, wie viele hunderte Grashüpfer hier rumspringen. Und er, der sein Leben lang über diese Grasfläche geht, sagte, wirklich, ist mir noch nie aufgefallen. Weil er daran gewöhnt ist, von klein auf an. Geistlich ist es oft so, dass uns die kleinen Dinge überhaupt nicht mehr auffallen, die der Herr schenkt, die der Herr tut. Hat der Herr dich nicht in gnädiger Weise über längere Zeit vielleicht auch Schritt für Schritt in kleinen Dingen verändert? Ja, ich gebe zu, es ist nicht die große Herrlichkeit, die Verklärung im Himmel, wo wir ohne Sünde sein werden. Aber sind dort nicht kleine Anzeichen von Veränderung in deinem Leben, wo der Herr gewirkt hat? Übersiehst du das? Und sind diese kleinen Anzeichen der Veränderung nicht die Verheißung auf die ewige Verherrlichung im Himmel? Und auch bei deinen Geschwistern die Veränderung. Oder vielleicht bei Ungläubigen. Kleine Zeichen der Gnade Gottes, dass er beginnt, etwas zu tun. Übersiehst du das einfach? Oder preist du den Herrn, weil du sagst, es ist ein Vorgeschmack auf das, was er kommen wird. Und wir können auch über die natürlichen Dinge reden. Tag für Tag beten wir, unser täglich Brot gib uns heute und er gibt es uns. Tag für Tag sind wir umzingelt von tausenden kleinen Wolken und Gebetserhörungen, aber wir übersehen sie. Ja, das täglich Brot ist vielleicht noch nicht das Essen an dem Tisch des Königs aller Könige in seinem Reich der Herrlichkeit, aber ist es nicht als Vorgeschmack darauf, dass er uns alles schenken wird? Wir sollten diesen kleinen Wolken große Beachtung schenken, wenn der Herr scheinbar geringe Dinge tut in deinem Leben. Du hast unzählig viele Gründe, den Herrn Tag für Tag zu preisen, für all die Gebetserhörungen, für all die großen Dinge, die er tut, die scheinbar nur so klein sind in deinem Leben. Verachte nicht die kleinen Dinge, denn der Herr wird das, was er angefangen hat, vollenden und er wird es in unvorstellbar herrlichem Maße erfüllen. Er mag Großes tun, was du nicht erwartest. Und nun siebtens, die siebte Lektion. Elia erlebt, der Mann des Gebets, wie die Hand des Herrn auf ihn kommt. Ab Vers 45. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein starker Regen, und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia. Und er gürtete seine Hüften und lief vor Ahab her bis nach Jezreel hin. Also es wird nicht berichtet, ob Elia aufgehört hat zu beten. Vermutlich hat er weiter gebetet, bis er aufbrach. Aber was wir wissen ist, dass plötzlich im Rahmen des Gebets oder nach des Gebets die Hand des Herrn auf Elia kam. Das heißt, Gott hat ihn in besonderer Weise ergriffen, in mit besonderem Beistand gesegnet, so dass Elia jetzt auf übernatürliche Weise gestärkt wird. Die Hand des Herrn kommt über ihn. Er gürtet sein Gewand hoch über die Knie, damit er Beinfreiheit hat, damit er jetzt unbehindert laufen kann. Denn er rennt jetzt wahrscheinlich, die Meinungen gehen da verschiedene Richtungen, aber wahrscheinlich so 25 bis 40 Kilometer. Und wir können davon ausgehen, dass Elia nicht mehr der Jüngste war. So, und jetzt sag mir mal, kannst du diese Kilometer einfach laufen, an einem Stück? Aber nicht nur das, ihr Lieben. Das wäre schon spektakulär genug. Er läuft vor den Wagen Ahabs bis nach Jezreel hin. Ahab hatte ein Haus, Palast in Jezreel, wo er sich aufhielt. Und Elia läuft den ganzen Weg vor dem Wagen her. Das heißt, er läuft schneller als der Wagen. Viele Ausleger sagen jetzt, Elia läuft vor dem König her, um ihn Ehre zu erweisen, um als demütiger Diener des Königs aufzutreten. Ob das stimmt, mag ich nicht zu sagen. Was ich aber weiß ist, Gott schenkte Elia plötzlich so übernatürliche Kraft, dass er vor den Augen des Königs Ahabs schneller laufen kann, als sein Wagen fahren kann. Ich glaube, das ist eine weitere Lektion für Ahab. Elia hat keinen Wagen. Aber Elia hat den Herrn. Und dennoch ist Elia stärker, schneller als Ahab. Elia hat nichts gegessen, so wie Ahab, der sich gestärkt hat. Dennoch rennt er schneller als der Wagen Ahabs. Das, was hier passiert, ist übernatürlich. Der Herr ist nicht abhängig von Reittieren. Und überlegt einmal, was Ahab so wichtig war. Wisst ihr noch die Hungersnot? Für wen hat er Gras gesucht, damit sie überleben? Seine Reittiere. Es heißt in Psalm 20 heißt es, diese denken an Wagen und jene denken an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Und ist es das nicht, was Gebet bedeutet, ihr Lieben? nicht auf die eigene Kraft und Fähigkeit zu vertrauen, nicht auf andere Mittel und Wege zu vertrauen, sondern auf den Namen des Herrn und auf seine Kraft. Wer die Hände erhebt zum Gebet, der wird erleben, dass die Hand des Herrn auf ihn kommt, ihn zu stärken. Vielleicht keine übernatürliche Kraft, vielleicht nach Bruchsal oder woanders hinzulaufen, aber sich vielleicht Sonntag für Sonntag hier aufzumachen, für mehrere Stunden, den Gottesdienst zu besuchen, ohne zu murren und zu klagen. Kraft vielleicht, dem Herrn zu folgen, egal wie schwer es ist und wie beschwerlich es ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sich selbst zu verleugnen und den Herrn in allem zu ehren. Kraft vielleicht, um gegen Sünde zu kämpfen, um ein heiliges Leben zu führen. Kraft, um seinen Mund aufzumachen und Christus zu bezeugen und vor den Menschen für Christus zu leben, obwohl man alle gegen sich hat. Wer so auf den Herrn vertraut, auf ihn harrt, ihn sucht im Gebet, der wird den übernatürlichen Beistand des Herrn erleben. Heißt es nicht in Jesaja Kapitel 40? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt den Müden Kraft und dem Unmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie haben die Schwingen, sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und sie ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Wer auf den Herrn harrt, so wie Elia, und alle Hilfe und alle Kraft und allen Beistand bei dem Herrn sucht, der wird erleben, dass die Hand des Herrn auf ihn kommt, um ihm beizustehen, um ihn zu stärken. Ich werde nicht müde darin, euch 2. Chroniker Kapitel 16 vorzulesen, wo es um den König Asa geht, der anstatt den Herrn zu suchen, Hilfe bei ausländischen Königen gesucht hat. Und Gott sagt zu ihm, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen. Dieses Wort beizustehen ist eigentlich noch viel zu schwach übersetzt. Es meint im Hebräischen, um mit Kraft beizustehen, um Stärke zu geben, um wirklich Unterstützung zu geben, stark zu sein. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, sie zu stärken, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und dann die Worte an König Asa, hierin hast du töricht gehandelt. Ist dieses Wort auch von dir zu sagen, dass du daran töricht gehandelt hast? Weil du das Angesicht des Herrn nicht gesucht hast, um seinen Beistand zu erleben, um seine Kraft Tag für Tag zu erleben, dass die Hand des Herrn auf dich kommt, weil du weißt, du kannst nicht laufen, es sei denn, er ist mit dir. Die Schrift sagt nicht umsonst, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. So möge der Herr uns schenken, dass wir in dieser Welt des Glaubens wandeln, dass wir so leben, als sehen wir den Unsichtbaren. Möge der Herr uns schenken, dass jeder von uns sich absondert und unseren unsichtbaren Gott sucht im Verborgenen. Möge der Herr uns schenken, dass jeder von uns sich demütigt unter die mächtige Hand Gottes. Möge der Herr schenken, dass wir alle mit großer Erwartung und Zuversicht beten. Möge der Herr schenken, dass jeder von uns ausharrt im Gebet und dranbleibt, selbst wenn er zunächst nicht Gebetserhörungen sieht. Möge der Herr schenken, dass jeder von uns aber Ausschau hält und auch die kleinen Gebetserhörungen Gottes sieht. Und möge der Herr schenken, dass seine Hand auf uns kommt und uns stärkt, wenn wir ihn suchen im Gebet, damit wir für ihn leben und ein Leben führen, das ihn allein verherrlicht. Gepriesen sei unser Gott, unser Herr. Möge er uns seine Gnade schenken. Amen.
Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr, wir danken dir für die Ermahnung, die du uns gegeben hast. Und wir bekennen dir, dass wir oft sehr schwache Beter sind, Herr. Dass wir viel zu wenig beten, viel zu kurz beten und viel zu wenig Zeit nehmen, und oft gar nicht glauben, dass es wirklich geschieht. Denn Herr, wenn wir deine Verheißungen glauben würden, wenn wir glauben würden, dass du ja sagst, was wir beten in deinem Namen, das wirst du tun. Herr, wie müssten wir beten? Welche Beter müssten wir sein, die Tag und Nacht zu dir rufen? Herr, vergib uns unseren schwachen Glauben. Stärke uns den Glauben. Stärke unser Gebet. Das Gebet eines jeden Einzelnen und das Gebet der Gemeinde. Dass wir in rechter Weise beten. Ja, dass wir leben im Glauben. Dass wir so leben, als sähen wir den Unsichtbaren. Dass wir glauben deinen Verheißungen, deinem Wort. Dass es uns gewisser ist als alles, was diese Welt uns gibt, Herr. Und wenn wir doch diesen festen Glauben an das Unsichtbare haben, an dich, den Unsichtbaren haben, dann sorge dafür, dass wir auch so zu dir beten. In dem Bewusstsein, dass du Realität bist, dass dein Wort Realität ist, dass deine Verheißungen mit Sicherheit eintreten werden. Sorge doch dafür, Herr, dass wir ein Gebetsleben führen, das dich ehrt, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir uns absondern, um wirklich in der Stille dich intensiv zu suchen. Dass wir beten im großen Glauben, in der Erwartung und der Zuversicht, dass du uns hörst und dass du tun wirst, worum wir bitten. Sorge dafür, Herr, dass wir nicht matt werden, nicht aufgeben und uns entmutigen lassen, wenn vielleicht die Erhörung unserer Gebete auf sich warten lässt, sondern dass wir dranbleiben im Gebet. Dass wir beten ohne Unterlass und dich nicht lassen, bis du uns erhörst. Sorge dafür, dass wir uns mit großer Freude freuen über jede noch so kleine Gebetserhörung, denn keine Gebetserhörung ist klein. Sie alle sind Zeichen deiner unendlichen Gnade und Güte. Und so hilf, dass wir nicht missachten, was du tust, sondern dich loben und preisen und dir danken. Sorge dafür, Herr, dass wir schon glauben, dass du das Große tun wirst, selbst wenn du vielleicht nur klein anfängst. Dass wir wissen, dass dir alles möglich ist und dass du es nicht belassen wirst bei Kleinigkeiten, sondern dass es dir gefallen wird, deine Macht zu erweisen, um deinen Kindern wohlzutun. Und lass uns erleben, Herr, dass deine Hand über uns kommt. Dass wir erleben dürfen, dass Gebet etwas bewirkt. Nicht nur, dass unsere Gebete erhört werden, wenn sie recht gebetet sind, sondern dass wir erfahren Kraft und Stärkung im Glauben. Dass wir erleben dürfen, dass wenn wir dich wirklich suchen im Gebet, dass du dich finden lässt. Dass du eine Beziehung hast mit uns, aus der wir Kraft schöpfen. Dass wir laufen. Ohne müde zu werden, gehen, ohne matt zu werden, sondern dass wenn auch alle anderen, die größer und stärker und jünger sein mögen als uns, wenn sie alle stolpern und fallen, dass wir unsere Schwingen emporheben wie Adler, weil wir neue Kraft bekommen, wenn wir auf dich vertrauen. Herr, verherrliche dich in unserem Leben, in unserem Gebetsleben. Mach uns zu wahren Betern, die haben, weil sie beten. Lass diese Worte nicht ins Leere gesprochen sein, nicht leer zu dir zurückkehren, sondern bewirke dadurch, dass wir alle, jeder von uns, wächst im Gebet und dass auch diese Gemeinde ein Betshaus ist, Herr. Dass wir wachen und beten, damit wir nicht in Versuchung fallen. Gepriesen seist du, unser Herr und Gott, für alles, was du tust und was du noch tun wirst, für deine Verheißungen und dein Wort, erhöre unser Gebet um Jesu Willen. Amen.